Geschichte. Ist vielleicht ein besserer Einstieg, als wie wenn ich mit dem Text anfange. Jetzt ist natürlich mein Problem, aber das werdet ihr gar nicht so merken, ich kenne die Geschichte nicht mehr so wirklich. Ich habe versucht, die gestern im Internet nochmal wiederzufinden. Ich erzähle sie euch also aus der Erinnerung, wenn das auch einer gelesen haben möchte von euch. Und das stimmt nicht so ganz mit den Namen und mit den Orten, möge er mir verzeihen. Aber der Sinn ist gut, weil es geht um einen Menschen und dieser Mensch war eigentlich ziemlich alleine. Das ist eigentlich ein Problem von vielen Menschen heute in unserer Zeit, aber das gab es auch schon früher. Ich glaube, Thomas hieß er, war irgendwo unten, also Thomas ungefähr so 40, 45 Jahre, lebte allein in einem Ort, habe ich vergessen, wie der heißt, irgendwo unten in Baden-Württemberg. Naja, alleinstehend, zu der Geschichte von eben, es kann alles passieren, aber er war halt wirklich allein. Keine Eltern mehr, Geschwister, Freunde und sowas gab es auch nicht. Aber er hatte wenigstens eine Arbeit. Es war nichts Besonderes, war irgendwie Einräumer im Supermarkt. Aber er hatte dort seine Sozialkontakte, er hatte dort ein nicht besonders gutes Auskommen, war halt auch nur Hilfsarbeiter, aber er hat Geld verdient, er konnte sich seine kleine Wohnung leisten. Alles schön und gut. Naja, er war auf jeden Fall beschäftigt. Bis halt dieser kleine Supermarkt danach ihm verkünden müsste, du, es gibt andere Läden und die sind nicht weit weg von hier und eigentlich rentiert sich das nicht mehr und naja, wir schließen und das bedeutet halt auch für dich, du bist dann ab nächsten Monat arbeitslos. Für Thomas war es besonders schlimm, weil nicht nur, dass er weniger Geld bekam durch Arbeitslosengeld, sondern dass auch seine ganzen Sozialkontakte auf einmal weg waren. Er hatte ja dann nichts mehr, weil alles, was er so hatte an, ja, Freunden hatte er ja keinen, aber so an Bekannten, das war halt über den Supermarkt. Da hat er seine Erfüllung, da war er auch beliebt, da war er auch bekannt, aber dann brach auf einmal für ihn sozusagen eine Welt zusammen. Thomas war auf einmal ganz alleine und jetzt hat er es auch gemerkt. Wie gehst du mit so einer Situation um, wenn auf einmal so dein Fundament wegkracht und keiner da ist? Also gut, es stimmt nicht ganz, also er hatte einen Freund, das stimmt schon, einen hatte er, aber den hat er halt nicht häufig gesehen. Das ist ein alter Schulfreund von ihm gewesen, den haben sich einmal gesehen im Jahr, zu Thomas' Geburtstag. Da haben sie sich dann doch getroffen, aber was bringt dir ein Freund an 365 Tagen einmal? Aber gut, den hatte er noch und jetzt war auch Thomas sein Geburtstag und dann haben sie sich getroffen. Der ist wieder zu ihm gekommen in seine Wohnung. Alles schön und gut, die sind nachher zusammen essen gegangen, eigentlich wunderschön wie früher. Thomas hat auch seine Geschichte erzählt, dem anderen tat das auch irgendwie alles leid und naja, dann war wieder der Tag vorbei und am Ende des Abends hat der Freund ihm dann gesagt, ach Thomas, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Klar tue ich für dich, mein Freund, bring mich doch einfach noch mit deinem Auto nach Hause. Ja, Thomas, ich habe kein Auto. Bring mich doch einfach mit deinem Auto nach Hause. Und dann gab er ihm seinen Autoschlüssel und damit hat er ihm gezeigt, jetzt hast du ein Auto. Wunderbare Geschichte, ne? Für Thomas, der konnte es nicht fassen, hat natürlich seinen Freund nach Hause gebracht. Der war ja glücklich, happy, ich kann gar nicht sagen, wie es er war. Auf jeden Fall, am nächsten Tag guckt er raus, das Auto steht wirklich noch vor der Tür, er guckt sich alles an, er putzt, er wienert das, er geht rein. Es ist jetzt sein Auto. Es hängt da nicht mal in diesem blöden Dorf darum, jetzt hat er ein Auto. Schön, ne? Kommt der Nachbarsjunge da vorbei und sagt ihm, tja, Thomas, was geht hier denn ab? Wo kommst du auf einmal an das Auto her? Und dann erzählt er ihm diese Geschichte, wie das dann halt so läuft und wie das so war und wie die sich gestern getroffen haben und wie der Freund ihm nachher gesagt hat, jetzt hast du ein Auto. Und da sagt der Kleine, boah, ich möchte auch. Und jetzt ist die Frage, wie ergänzt du diesen Satz? Ich möchte auch. So ein Auto haben. Jetzt stell dir mal vor, der kleine Junge hätte nicht gesagt, ich möchte auch so ein Auto haben, sondern ich möchte auch so einen Freund haben. Eine ganz andere Perspektive, ne? Ich möchte auch so ein Auto haben oder ich möchte auch so einen Freund haben. Was ist wichtiger? Lesen wir zusammen Markus 2, die ersten 12 Verse. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man ihn hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündete ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm hereinkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, und die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ihr kennt die Geschichte. Ich kannte sie auch. Aber wie sieht es aus bei uns? Haben wir solche Freunde? Der Gelähmte hatte mindestens 4, was weiß jetzt nicht, wie viele das sind, steht nicht drin, aber davon, dass er halt an 4 Ecken angepackt worden ist, gehen wir einfach mal davon aus, es sind 4. Und dieser Mann war gelähmt. Der war nicht nur lahm, der lief nicht an Krücken, der lief gar nicht mehr, der war gelähmt. Mit dem konntest du nichts anfangen. Mit dem konntest du im heutigen Deutsch, würde ich sagen, mit dem konntest du nicht Fußball spielen, mit dem konntest du nicht irgendwo hingehen, der war gelähmt, der lag. Es war ein hoffnungsloser Fall. Der konnte nicht mal ein bisschen, der konnte gar nichts. Und er hatte doch Freunde. Der hatte mehrere Freunde, und das ist interessant, ne? Dieser Mensch hat nichts zu bringen gehabt, aber er hatte Freunde. In der heutigen Zeit würde man sagen, das ist auch etwas ganz Besonderes. Was gibt mir mein Freund, dass er mein Freund ist? Warum bist du mit dieser Person oder mit jener Person befreundet? Ja, die tut mir gut, die hilft mir, die... Warum bist du mit dieser Person befreundet? Frag dich das. Weil er oder sie dir etwas gibt oder weil du ihr etwas geben kannst? Was ist die Grundlage für deine Freundschaft mit dieser oder mit jener Person? Vielleicht müsste ich sogar noch ganz anders fragen, hast du überhaupt einen Freund? Hast du überhaupt eine Freundin? Ist eine berechtigte Frage, ne? In Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die haben keine Freunde. Die haben Kumpels, die haben Arbeitskollegen, die haben Verwandte, aber die haben keine Freunde. Noch nicht mal einen. Seit 3 Jahren gibt es in England ein Ministerium für Einsamkeit. Glaubt's oder glaubt's nicht, seit 3 Jahren haben die Engländer erkannt, unsere Bevölkerung ist einsam. Nach dem, was ich im Internet gelesen habe, von offizieller Seite wird gesagt, dass 9 Millionen Menschen in England wirklich als einsam gelten. Einsam heißt komplett allein. Haben die Engländer was erkannt, was wir noch nicht erkannt haben? Können sie mit diesem Ministerium etwas verändern? Sie haben zumindest schon mal erkannt, da ist ein Problem in unserer Gesellschaft, und da müssen wir ran, das müssen wir angehen. Aber andersrum gefragt, kannst du durch eine Behörde, durch ein Ministerium ein Problem lösen, was vielleicht gar nicht auf dieser Ebene angefangen hat, was vielleicht noch viel, viel tiefer steckt? Es gibt ein Buch, das heißt Die Einsamkeit der Primzahlen. Ich glaube nicht, dass das einer von euch kennt, aber das war mal eine Zeit vor 3, 4, 5 Jahren auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und da hat man in diesem Buch sehr gut gesehen, wenn man es gelesen hat natürlich nur, dass 2 Leute, die einsam sind, nicht dadurch eine Gemeinschaft finden, dass sie zusammenkommen. Dass da so viel dazwischen steht und dass die einsamen Menschen manchmal auch sehr egoistisch und sehr eigenbrötlerisch und sehr verbohrt sind. dass es nicht immer nur an den anderen liegt und dass es oft auch noch an einem selber liegt. Aber dieser Gelähmte hier war, obwohl er menschlich gesehen nichts zu bringen hatte, nicht einsam. Er hatte Freunde. Er hatte wirkliche Freunde. Und diese Freunde waren auch interessiert an ihm. Und die haben ihm nicht nur Trost und Mut zugesprochen, sondern die haben ihm wirklich in seiner Situation geholfen, weil sie wussten, wo es Hilfe gibt. Sie wussten, bei Jesus kann unser Freund Hilfe finden. Das musst du auch wissen. Du musst wissen, wo kann ich mit meinem Freund hingehen, wenn dein Freund noch nicht bekehrt ist oder wenn dein Freund irgendwie ein geistliches Problem hat oder irgendwo. Wo bringst du ihn hin? Wie gehst du mit ihm um? Wo gibt es denn wirkliche Hilfe? Und da wussten diese vier ganz genau, Hilfe, wirkliche Hilfe für unseren Freund, die gibt es bei Jesus. Die gibt es nur bei Jesus. Und jetzt stellt euch mal vor, so einen Gelähmten in der damaligen Zeit, der soll dann zu Jesus gebracht werden. Das ist erstmal die große Frage, wie machst du das ohne Krankentransport und Rollstuhl? Und dann ist auch noch die Frage, wie überzeugst du ihn, dass er auch will? Der muss ja wollen. Der hatte garantiert Schmerzen. Der hat sich bestimmt geschämt, in die Öffentlichkeit gezogen zu werden. Der hatte vielleicht schon resigniert und hat gedacht, es bringt sowieso nichts mehr, lasst mich in Ruhe, auf meiner Matte geht es mir gut. Die mussten den irgendwo dahin kriegen, dass er bereit war, mitzugehen. Habt ihr es vielleicht verstanden, gehen geht nicht, mitzukommen, mitgebracht zu werden. Und die vier mussten sich einig sein. Die mussten in die gleiche Richtung gehen. Stellt euch vor, die haben an vier Seiten festgehalten und die mussten über diesen Plan einmütig sein und zusammen dieses Projekt anfangen und beenden. Und sowas findest du vorher nicht in der Bibel. Du hast keine Gebrauchsanweisung, dass du sagst, so geht es. Und du weißt ja auch als Freund nicht wirklich, was passiert, aber du weißt, Jesus kann helfen. Jesus ist der Einzige, der unserem Freund hier und jetzt noch helfen kann. Und auch wenn er rebelliert und auch wenn er sagt, lasst mich in Ruhe, haben sie sich zusammen in dieser Sache verbunden und haben gesagt, wir werden jetzt handeln. Kein Preis zu hoch. Irgendwie müssen wir diesen Mann zu unserem Herrn Jesus Christus bringen. Koste es, was es wolle. Dann bist du dahin, bist du auf dem Weg und da sind auch noch andere da. Und dein guter Plan scheint zu scheitern. Voll. Kommst nicht mehr rein. Zu. Sind schon andere da. In diesem Falle. Kann auch ein anderes Hindernis geben. Du hast dir etwas gut überlegt und dann kommt ein Widerstand. Dann kommt ein Problem. Gibst du auf? Oder ist das, was du dir vorgenommen hast, mein Freund muss Jesus finden. Er muss ihm begegnen. Dann gibt es Widerstände. Vielleicht vom Freund selber, vielleicht von den Umständen her. Und beides in diesem Fall möglich. Was machst du dann? Sollte wohl nicht sein. Gehen wir wieder nach Hause. Wollen ja auch keinem zur Last fallen. Jesus ist ja auch beschäftigt. Er kann ja auch von der Ferne heilen. Er muss ja nicht ihn sehen. Fromme Argumente, aber diese vier Leute, ihr kennt die Geschichte noch, haben sich nicht abhalten lassen und haben gesagt, dann gehen wir halt aufs Dach. Dann gehen wir halt aufs Dach und bringen ihn direkt vor Jesus. Da musst du dir zu viert erstmal einig sein, so einen, in Anführungsstrichen, jetzt verrückten Plan durchzuziehen. Da musst du Kraft haben. Ich weiß, wie es schwer ist, einen Rollstuhl mit einer Person die Treppe hochzukriegen, aber vier Leute, einen Gelähmten, ein Dach hochzuziehen, das machst du nicht mal einfach so. In der heutigen Zeit würden wir natürlich sagen, unmöglich. Und wahrscheinlich würden wir und ich auch sagen, wer zahlt den Schaden am Dach? Und dann würdest du dir überhaupt sagen, geht das überhaupt? Dann würdest du dich vielleicht fragen, stört das Jesus vielleicht in seiner Predigt? Du hättest so viele Argumente, das nicht zu tun. Und weißt du was? Die vier haben es einfach gemacht. Die haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, ob das ihre Haftpflichtversicherung nachher bezahlt. Die haben es gemacht. Die hatten ein Ziel. Unser Freund muss Jesus sehen. Und wir wissen, wir glauben, wir vertrauen, wir hoffen, eigentlich sind wir uns Wir machen es einfach, weil Jesus ist seine letzte Rettung. Wenn nicht Jesus, wer dann? Alles andere haben wir probiert, steht jetzt nicht im Text, gehe ich aber mal davon aus. Sie waren sich auf jeden Fall sicher, Jesus kann helfen und Jesus wird helfen. Die hatten so eine Retterliebe, dass sie alles auf sich genommen haben und zu jedem Risiko bereit waren. Als ich diesen Gedanken so hatte zu Hause, habe ich mir gedacht, ich würde euch gerne ein Gedicht vorlesen. Das ist Gedichtlesen, nicht so unbedingt meine Stärke und auch nicht meine Freude, aber das ist gut. Das Schöne an dem Gedicht ist, es reimt sich nicht. Deshalb brauche ich da auch nicht so aufs Versmaß achten. Aber wenn ich euch das vorlese, weiß ich, erstens braucht ihr eine kleine Erklärung zu dem Gedicht und zweitens muss ich es finden. Und drittens muss ich euch ein bisschen die Umstände, hab's gefunden, und drittens muss ich euch die Umstände erklären. Also das Gedicht spielt im Jahre, oder es geschrieben wurde, ist im Jahre 1903, glaube ich, so, 1907 von Otto Ernst und heißt Nils Randers. Manche kennen es auch unter dem Gedicht Uwe, ist auch egal. Auf jeden Fall spielt es damals in Ostfriesland. Diese Erklärung braucht ihr, weil wenn ich es vorlese, ihr versteht sonst nicht, worum das Gedicht geht. Also es spielt in Ostfriesland. In Ostfriesland damals war Fischerei angesagt. Und wenn du Fischerei in Ostfriesland denkst du, naja, es ist nicht mal eben so aufs Meer hinausfahren, sondern das ist wirklich schon stürmische See. Und viele Seeleute sind auch gestorben, sind nie wiedergekommen. Deren Grab war zum Nordsee, Ostsee, irgendwie da draußen. Und wenn du das so als Hintergrundgeschichte denkst, 100 Jahre her, stürmische See und wirklich viele, viele Tote durch die Fischerei, aber das war ihr Leben. Die mussten raus, weil wenn sie nicht rausgefahren sind, ja, kein Erwerb, kein Geld, hungern, anderweitig sterben. Ich versuche das Gedicht so gut wie möglich vorzulesen, unemotional, aber doch so emotional, dass man versteht, um was es geht und dass ihr auch versteht, wo der Hintergedanke ist und warum es mich gerade hier so gepackt hat. Also, Krachen und Heulen, berstende Nacht, Dunkel und Flammen in jagender Jagd, ein Schrei durch die Brandung. Und brennt der Himmel, so sieht man's gut, ein Wrack auf der Sandbank, noch wiegt es die Flut, gleich holt sich's der Abgrund. Nils Randers lugt und ohne Hast spricht er, da hängt noch ein Mann im Mast, wir wollen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter, du steigst mir nicht ein, dich will ich behalten, du bleibst mir allein. Ich bin's, deine Mutter. Dein Vater ging und Momme, mein Sohn. 3 Jahre verschollen ist Uwe schon. Mein Uwe, mein Uwe. Nils tritt an die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist nach dem Wrack und spricht Gemach. Und seine Mutter? Nun springt er ins Boot und ihm nach noch 6 hohes, festes Friesengewächs. Schon sausen die Ruder. Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz. Nun muss es zerschmettern, nein, es bleibt ganz. Wie lange, mit feurigem Geißeln peitscht das Meer die menschenfressenden Rosse daher. Sie schnauben, sie schäumen, wie heulende Hast sie zusammenzwängt. Eins den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen. 3 Wetter zusammen, nun brennt die Welt. Was da? Ein Boot, das landwärts hält. Sie sind es, sie kommen. Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt, still ruft nicht einer, er schreit durch die Hand, Mutter, es ist Uwe. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, worum es geht. Es ist blöd, so ein Gedicht nachher zu erklären, aber es ist lebensgefährlich, rauszugehen auf die See. Und die Mutter wollte ihn zurückhalten. Dein Vater ist schon gestorben im See. Dein Bruder ist weg. 3 Jahre ist er schon verschollen, keiner weiß, wo er steckt. Und irgend so einen Fremden zu holen, lebensgefährlich. Du bleibst hier. Und der Nils hat gesagt, ich gehe raus. 6 kommen mit. Den retten wir. Und nachher, der Abschluss, es ist Uwe. Es ist der verschollene Bruder. Und was glaubte, wie sich die Mutter gefreut hat, das steht in dem Gedicht nicht mehr drin, was für eine Freude das war, weil einer andere motiviert hat, loszugehen, es zu machen, sich nicht abzuhalten, zu lassen von irgendwelchen menschlichen Argumenten. 4 Leute sind übereingekommen, eine Sache zu verfolgen, dran zu bleiben, zu tun. Auf der anderen Seite lesen wir hier von einigen Frommen, von einigen Schriftgelehrten, die natürlich meinten, sie wollten auch dabei sein. Jesus in Kapernaum. Ja, wollen wir uns doch mal anhören. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Mal gucken, was wir zu der Predigt nachher vielleicht finden, wo wir ihn packen können. wo er vielleicht etwas tut, was gegen das Gesetz ist, wo wir irgendwie einen Anknüpfungspunkt finden. Und solche Leute haben diesem Mann den Platz weggenommen. Gut, die wussten jetzt nicht, dass er kam, aber die haben sich vorher auch nicht um ihn gekümmert. Der Gelähmte ist nicht erst seit gestern gelähmt. Ich behaupte einfach mal, diese Schriftgelehrten und Frommen, auch wenn es hier nicht im Text steht, haben den sowieso die ganze Zeit sitzen, liegen gelassen. Weil der war ja uninteressant für die, weil den konnte er ja nichts bringen. Der hat ja um Almosen gebeten und hat den Pharisäern nichts gegeben. Der war für die uninteressant. Und jetzt wollten sie unbedingt in der ersten Reihe vor Jesus sitzen und diese Predigt hören. Nicht so die optimale Motivation, aber es ist Realität. Steht hier noch nicht mal da, dass Jesus das verurteilt, aber er zeigt uns ihre Motivation, weil die wollten nicht hören, um zu hören, mit dem Herzen zu hören, sondern die wollten hören, um das irgendwie zu gebrauchen, zu missbrauchen, um Jesus eine Falle zu stellen, also mit der falschen Motivation am richtigen Ort zu sein. Diese Predigt, die Jesus ihnen gehalten hat, von dem wir nicht wissen, was er gesagt hat, hat ihnen wahrscheinlich nichts gebracht, weil sie gar nicht richtig mit dem Herzen hören wollten. Aber da waren vier Freunde, die hatten die richtige Motivation. Die wussten, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Was hält dich denn so zurück, das zu tun? Was hast du denn für Argumente in deinem Kopf, in deinem Herzen, Menschen nicht zu Jesus zu bringen? Überleg, ich könnte jetzt ein paar nennen. Hast du deine eigenen Argumente? Zu umständlich, zu peinlich? Was sollen die Nachbarn dann halt sagen? Das wird Gott schon auf irgendwelche andere Weise tun. Ich bin zu unwürdig. Überleg dir was und sag dir nein, nein. Er muss zu Jesus. Nur da gibt's Hilfe. Und koste es, was es wolle. Und Jesus, dem diese vier Männer ja jetzt sozusagen die Predigt kaputt machen, wie reagiert der denn jetzt? Stellt euch mal vor, auf einmal fängt es über mir an zu bröckeln. Haare werden weiß, vom Kalk, sind sowieso schon weiß, aber werden dann vom Kalk weiß und auf einmal passiert da oben was und Jesus kann nicht mehr weiterreden. Machst du Jesus dann den Plan kaputt? Wollte er diesen Leuten dann etwas sagen und bist du der, der jetzt diesen Menschen konkret zu ihm bringt? Ja, wie bist du dann halt? Wie steht das dann halt? Hast du solche Überlegungen, dass du sagst, naja, ich nehme mich erstmal zurück und solche Sachen danach, nee. Jesus sieht ihren Glauben, ihre Barmherzigkeit, ihre Liebe zu diesem Freund und er handelt. Was ich so erstaunlich fand, ist, er sieht ihren Glauben, nicht seinen Glauben, sondern er sieht ihren Glauben und das steht auch in anderen Übersetzungen da. Also er handelt aufgrund von dem Glauben der Freunde. Von dem Glauben des Gelähmten steht hier gar nichts. Jesus handelt, weil die Freunde glauben. Ist fast nicht so ganz zu unserer Theologie, ne? Weil es muss sich ja jeder selber bekehren, er muss ja jeder selber Ja zu Jesus sagen und das stimmt auch. Aber er handelt hier aufgrund des Glaubens der Freunde. Steht auch in der Bibel da, dass keiner einen anderen zu Jesus bringen kann, mit was auch immer. Ich weiß, ich könnte auch noch vielleicht die letzte Predigt danach, aber ich stammt nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches. Keiner kann einen anderen definitiv zu Jesus bringen. Aber hier steht, er belohnt den Glauben der Freunde. Es könnte doch eine glatte Motivation sein, dass Gott dich gebrauchen möchte für einen Menschen und das aufgrund deines Glaubens, aufgrund deines Handelns, weil dieser Glaube hat etwas mit Tun zu tun, dass Gott genau auf dieses gläubige Vorangehen von dir Ja sagt und diesem Menschen Heilung schenkt, diesem Menschen Vergebung schenkt. Es ist natürlich hier auch eine Frage dabei, was ist denn jetzt wichtig? Weil die haben ihn ja zu Jesus gebracht, weil er gelähmt ist oder gelähmt war. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, okay, wir wollten jetzt aber eigentlich, dass du den heilst. Ne? Wir haben ihn ja zu dir gebracht, dass er geheilt wird. Wir wollen ja, dass er gesund wird. Wir wollen ja, dass, jetzt übertrag das, du möchtest, du siehst die Not eines Menschen, du siehst ja irgendwie, der braucht Geld oder der, die Ehe ist kaputt oder du bringst einen Menschen zu Jesus und möchtest irgendwie, dass er auch körperlich geheilt wird. Und Jesus sagt sofort, deine Sünden sind dir vergeben. War jetzt nicht so unbedingt vielleicht das Interesse von denen, aber Jesus hat gesagt, das Wichtigste bitte zuerst. Und das größte Problem dieses Menschen ist, dass er ein Sünder ist, dass er krank ist, ist schlimm, aber es gibt noch ein viel größeres Problem, dass er Sünder ist und unvergeben, also unerlöst, danach er sein Leben weiterlebt und nachher in der Ewigkeit auch keine Vergebung hat, wenn er jetzt die nicht findet. Und deshalb ist das Erste, was ich Jesus tue, ihm Vergebung schenken. Das ist das Wichtigste, das ist das Grundlegende. Denken wir vielleicht oft anders, denken wir, erstmal muss er wieder gesund werden, erstmal muss diese äußerliche Sache in Ordnung gebracht werden, aber Jesus sagt, das ist das Wichtigste, das Elementarste, das Fundamentale ist erstmal, dass ein Mensch Vergebung findet. Alles andere ist ein Stückchen weit egal. Das kommt erst im Nachhinein. Und es gibt Leute, die sind kurz nachher gestorben, nachdem sie Vergebung gefunden haben. Es gibt andere Leute, die haben danach noch ein richtiges Leben dazu gewonnen. Das ist für Jesus, wenn du ewig lebst, also eine ewige Existenz, das ist dieses Leben, was du auf dieser Welt hast, nur eine bestimmte Anzahl von Jahren. Und ewig ist alles drumherum. Aber wie gehst du in die Ewigkeit? Auf jeden Fall erlöst. Und das muss da als Erstes geklärt werden. War vielleicht für den Mann eine Enttäuschung, war vielleicht für die Freunde eine Enttäuschung, aber Jesus hat die Dinge richtig gestellt und gesagt, erstmal Vergebung, alles andere kommt hinterher. Kommen wir mit klar? Ich hoffe ja, in der Situation selber wünschen wir uns natürlich etwas anderes, aber die Schriftgelehrten, und das lesen wir hier, von dem Mann darüber lesen wir es nicht, von den Freunden lesen wir es auch nicht, aber von dem Schriftgelehrten lesen wir, die haben sich aufgeregt. Haben sich richtig aufgeregt. Was haben sie gesagt? Vers 7. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Hatten sie auch recht mit, ne? Stimmt ja auch. Nur Gott kann Sünden vergeben. Haben sie also etwas Wahres erkannt? Aber was machst du denn jetzt damit? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Stimmt, das ist richtig. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Entweder ist das ein Heuchler, ein Hochstapler, dieser, der da jetzt gerade vor uns steht, der eben mal die Sünden vergibt, oder der ist verrückt. Als nur Gott, oder er ist Gott, als nur Gott allein. Wenn er wirklich Sünden vergeben kann, dann muss der Gott sein. Dann muss das Gott sein. Das kann nicht Gott sein. Das kann nicht Gott sein. Aber es muss Gott sein. Wenn der wirklich Sünden vergibt, dann muss das Gott sein. Und dann sagt Jesus darauf, was ist denn einfacher? Was ist denn einfacher, den gesund zu machen oder seine Sünden zu vergeben? Da muss nicht nochmal nachdenken. Was ist einfacher zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder jemanden zu heilen? Wie würdest du darauf antworten? Was würdest du denn sagen, was ist denn einfacher? Also wenn es jetzt nur darum geht zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, ist klar, deine Sünden sind dir vergeben, das zu sagen ist natürlich einfacher als jemanden zu heilen, weil das siehst du ja nachher. Ich sage, du bist geheilt, der steht auf, der steht nicht auf, also stimmt das mit der Heilung nicht. Zu sagen, deine Sünden dir vergeben, ist einfach. Aber sie zu vergeben selber, dass das wirklich Autorität hat, dass die Sünden wirklich vergeben sind, ist unendlich viel schwieriger, als jemanden zu heilen und aufstehen zu lassen oder sonst irgendwie zu heilen. Dafür musste Jesus sterben, dass die Sünden vergeben werden. Da ist Heilung, bitte jetzt nicht falsch verstehen, eine Kleinigkeit, ein Klacks gegen. Und ich glaube, das haben die Pharisäer auch verstanden. Es ist viel einfacher, jemanden zu heilen, als ihm diese schweren Sünden zu vergeben. Und damit meint er nicht nur den Gelähmten, sondern damit er allen, dir, mir, jedem von uns, die Sünden zu vergeben, ist viel schwieriger, viel unmöglicher, als ihn zu heilen. Haben Sie verstanden? Ich weiß, dass Sie es verstanden haben, weil Sie waren nämlich nachher geschockt, als er Ihnen sagt, steh auf und geh, und er ging. Und damit hatte Jesus bewiesen, ich bin Gott. Ihr habt es mit Gott zu tun. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Dann haben Sie ja noch so überlegt, wie könnte es denn jetzt sein? Dann stellt er Ihnen diese Frage, müssen Sie logisch anerkennen, stimmt, Sünden vergeben, ja, es heilen geht. Und dann heilt er. Und sie haben erkannt, es muss Gott sein. Wie geht die Geschichte weiter? Alle Pharisäer bekehren sich. Sie fingen an zu lästern und sie fingen sich zu fragen, wie sie ihn umbringen könnten. Aber sie haben verstanden, dass sie es mit Gott zu tun haben. Widerstand von einer Seite, von der man es vielleicht gar nicht so erwartet, kommt. Und wenn du einen Menschen zu Jesus bringst, gibt es vielleicht nicht nur äußere Widerstände mit ist zu, kommst du nicht drauf, denkst dir, wer soll das bezahlen oder wie auch immer. Es kommt vielleicht sogar ein Widerstand von einer ganz anderen Seite, bis dieser Mensch zu Jesus findet und vielleicht sogar, wenn dieser Mensch zu Jesus findet. Da sollte er sagen, das ist überhaupt nicht echt und du bist jetzt in einer Sekte gelandet und mal gucken, wie sich das nachher entwickeln kann. Der Widerstand kann nachher auch noch von anderen Menschen kommen, von denen du es überhaupt nicht erwartest, die anerkennen müssen, dein Leben hat sich verändert, in dir ist etwas passiert, Gott tut. Du rechnest mit so einem Widerstand gar nicht, aber das ist für diese Freunde ein Stückchen weit egal, weil sie wussten, es geht darum, dass unser Freund Jesus findet. Und dafür nehmen wir alles, alles, alles in Kauf und lassen uns da auch nicht von abbringen. Wie geht's denn jetzt weiter? Auf jeden Fall gut, ne? Für diesen Mann geht es gut, nicht nur dadurch, dass er geheilt ist, sondern dass er auch Vergebung erfahren hat. Er ist jetzt mit Gott im Reinen und es steht zwar nichts da, wie die Freunde jetzt weiter damit umgehen, aber ich behaupte jetzt mal, die haben sich gefreut, die haben sich innerlich bestätigt gefühlt und die haben gewusst, wir haben jetzt das Richtige getan. Und wenn die beiden, die Freunde, wieder zusammengekommen sind, war diese Geschichte immer wieder für sie in Erinnerung etwas, ja, wir haben das Richtige getan, Jesus hat sich dazu bekannt und wir sehen unseren Freund vor uns, wie er wächst, wie er gedeiht, wie er jetzt wirklich lebt. Es steht auch nicht dabei, wie dankbar oder sonst irgendwas der Freund ist, das gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er es macht und dass er es tut und dass er jetzt mit brennendem Herzen Jesus nachfolgt. Wäre ja doch logisch. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Komisch, ne? Geh heim, geh nach Hause. Geh in deine Familie, geh in dein Umfeld, geh zurück in deine alte Welt. Mit Welt meine ich jetzt nicht das Systemwelt, sondern geh zurück zu deinen Bekannten, zu deinen Freunden, geh dahin. Und wenn wir das Kapitel weiterlesen, lesen wir von Matthäus, wie er Matthäus beruft und zu Matthäus sagt, folge mir nach. Und dem einen sagt er das und dem anderen sagt er das. Und es ist nicht so, dass Jesus alle in die Nachfolge, in die Mission beruft. Und es ist nicht so, dass er alle in sein familiäres Umfeld ruft. Jesus sieht diesen Menschen und hat einen speziellen, einen besonderen, persönlichen Auftrag für ihn. Für diesen Menschen hat Jesus etwas vor. Und für ihn heißt das, geh in dein Umfeld, geh nach Hause, geh zu deiner Verwandtschaft, geh zu deinen Arbeitskollegen, geh zu diesen Menschen. Matthäus im nächsten Abschnitt heißt es danach, folge mir nach, geh in die Mission. Du weißt es nicht, was passiert. Aber Jesus hat das Recht zu bestimmen, wie es weitergehen soll. Und ich behaupte, er hat es getan und er hat es mit Freude getan. Weil Jesus ihm gesagt hat, ich habe da etwas mit dir vor. Da ist dein Platz, da bist du richtig. Und ob er das gesehen hat, wie viele Leute sich da zu Jesus bekamen, steht überhaupt nicht drin. Jesus hat ihm den Platz zugewiesen, da möchte ich dich haben. Und es ist nicht unfromm und ungeistlich, nicht in die Mission zu gehen. Aber es ist natürlich wunderschön, wenn Gott einen dahin beruft. Aber dann muss Gott ihn auch berufen. Und wenn ihr wollt, lest es zu Hause weiter. Mit Matthäus tut er das. Nächsten Abschnitt handelt er mit Matthäus ganz anders. Aber der gleiche Gott, die gleiche Gnade, die gleiche Vergebung der Sünde darf sein weiteres Leben bestimmen. Einen Gedanken habe ich noch. Kann ich auch nicht beantworten. Oder kannst du mit Ja oder Nein beantworten? Hätte dieser Gelähmte, Ex-Gelähmte, hätte der Jesus gefunden ohne seine Freunde? Hätte er ihn gefunden ohne seine Freunde? Könnt ihr noch an die Geschichte vom Anfang erinnern? Von dem Nachbarsjungen von Thomas? Ich will auch so ein Auto haben. Ich will auch so einen Freund haben. Ist eine ganz andere Perspektive. Willst du auch so ein Auto, so ein Haus, so einen Urlaub, so eine Stellung? Oder willst du auch so einen Freund haben? Das hat der Junge übrigens nicht gesagt. Der hat gar nicht gesagt, das habe ich ihm jetzt unterstellt, willst du auch so einen, ich will auch so einen Freund haben. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich will auch so ein Freund sein. Ich möchte auch so ein Freund sein wie der Freund von dem Thomas. Ich möchte nicht nur so einer haben, ich möchte selber so ein Freund sein. Vielleicht möchtest du so ein Freund sein, wie die, von denen wir gerade gelesen haben. Stehen wir auf und beten wir noch zusammen. Herr Jesus, wir vertrauen dir, wir danken dir, aber wir sehen auch unsere eigene Schwachheit, unsere eigene Unvollkommenheit, unsere eigenen Ängste und Fragen, aber wir wollen uns ermutigen lassen, weil du mit uns gehst, weil du da bist, weil du größer bist und weil wirklich bei dir und nur bei dir die Hilfe ist. Herr, gib Gnade für alles, was jetzt unser weiteres Leben bringt, hier an diesem heutigen Sonntag, die nächste Woche, solange wir noch hier auf dieser Welt sein sollen. Wir danken dir auf jeden Fall, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir auch wissen dürfen, dass du ein guter Gott bist, zu dem wir kommen dürfen, zu dem wir unsere Lieben bringen dürfen und von dem wir auch wissen dürfen, es gibt Gnade, es gibt Gnade. Es ist offen die Tür, die du für ihn, für uns bereitest und darauf wollen wir hoffen und vertrauen und uns selber in diese Arbeit mit hineinnehmen lassen. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass du uns das immer wieder sagst und dass wir da auch einen liebenvollen Vater begegnen dürfen, schon für uns selber erleben durften, aber auch noch vielen Menschen weitersagen dürfen. Deine Gnade, deine Tür ist noch offen und das gibt uns Mut, Freude, Hoffnung und wirkliche Zuversicht. Amen.